Kreißsaalklänge,
der Hebammen-Podcast aus dem Martin-Luther-Krankenhaus.
Mit Hebamme Caroline
und Hebamme Hanna. Ja, herzlich willkommen zur fünften Folge. Heute geht es, wie in der letzten Folge bereits angekündigt, um das Thema Schmerzmittel. Und da haben wir ein bisschen was für euch vorbereitet. Wieder eine Menge Informationen, die euch erwarten, aber wir versuchen das so anschaulich wie möglich zu verpacken.
So ist es. Hallo auch von mir. Die Schmerzmittel können einfach Thema werden, wenn ihr zu uns in den Kreißsaal kommt. Je nachdem, das ist total unterschiedlich, wie Wehen wahrgenommen werden, wie man damit zurechtkommt. Das ist einfach total individuell und es kann eben sein, dass man aus unterschiedlichen Gründen, die wir auch nochmal erläutern werden, an den Punkt kommt, dass man sagt, man wünscht sich eine Art der Schmerzerleichterung. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Optionen und wir starten einfach direkt rein, würde ich sagen.
Genau. Also das ist, genau, wie Caro eben schon gesagt hat, es kann eben sein, beziehungsweise Schmerzempfinden ist ja auch wahnsinnig individuell. Also die eine Frau würde nach ihrer Geburt sagen, das war alles total aushaltbar und gut zu veratmen und gar kein Problem. Und eine andere beschreibt vielleicht die Geburt als doch eher sehr schmerzhaft. Und ich würde sagen, das ist sehr, sehr individuell und da darf man sich nicht verunsichern lassen, auch von dem, was andere vielleicht von ihren eigenen Geburten erzählen, weil man doch auch immer nochmal, ja, jeder Körper ist anders und ich glaube auch, dass jede Frau dann einfach anders mit Wehen umgeht. Und ja, was ganz, ganz vorweg zu sagen ist, dass es, glaube ich, gut ist, sich einmal vorher vielleicht zu überlegen, was tut mir gut, wenn ich beispielsweise meine Periode habe, Periodenschmerzen habe? Hilft mir da irgendwas besonders? Bin ich jemand, die sich gerne eine Wärmflasche macht? Hilft mir Berührung? Möchte ich auf gar keinen Fall angefasst werden? Und es kann schon sein, dass sich das auch unter der Geburt nochmal komplett verändert und dass man einen Plan vorher hatte, den man dann einfach über den Haufen wirft. Aber ich glaube, das kann man am Anfang ganz gut sich vielleicht einmal überlegen, so Richtung Geburtsplan, wozu wir aber auch nochmal eine Folge machen.
Ja, das machen wir. Genau. Sehr schön. Und was wir alle in uns haben, um jetzt schon mal anzufangen mit den ganzen Möglichkeiten, die ihr habt, mit den Schmerzen umzugehen, ist unsere Atmung. Wir alle atmen und da gibt es einfach verschiedene Atemtechniken, die man anwenden kann, um den Wehenschmerz besser verarbeiten zu können. Und genau, eine ganz gängige Methode, die viele vielleicht auch schon kennen oder mal gehört haben oder einfach auch aus anderen Entspannungstechniken schon kennen, ist die tiefe Bauchatmung.
Ja, und man kann sich auch schon in der Schwangerschaft anfangen, so ein bisschen darüber bewusst zu werden, wie man atmet. Und es kann durchaus sein, dass man durch den großen Bauch, durch die Gebärmutter, die natürlich auch viel Platz dann im Bauch einnimmt, die eigene Atmung so ein bisschen, dass die eigene Atmung ein bisschen flacher wird. Das heißt, man quasi nur in der Brust atmet und so ein bisschen nicht verlernt, aber quasi dazu gezwungen ist, nicht mehr so tief in den Bauch atmen zu können. Und wir wissen alle, dass unsere Atmung extrem beeinflusst ist durch körperliche Anstrengung, aber auch psychische Anspannung. Also vielleicht habt ihr das schon mal in Stresssituationen bemerkt oder auch ganz klassisch natürlich beim Sport. Und da wird unsere Atmung schneller. Und ich sag mal, Stress und Schmerzempfinden sind natürlich zwei Dinge, die wir auf jeden Fall unter der Geburt auch haben. Das heißt, wenn ihr eine Wehe habt, erhöht sich eure Atemfrequenz erstmal ganz natürlich. Und ich würde sagen, dass ja die Gebärende schon auch versuchen kann, auf die Atemfrequenz Einfluss zu nehmen durch eben Atemübungen und ganz bewusste Atmung, dass man die dadurch auch ein bisschen steuern kann. Ja, und wir im Kreißsaal leiten die Frauen auch immer zum längeren Ausatmen an, also dass man eine kurze, schnellere Einatmungsphase hat und dann eine längere Ausatmung. Das ist so ausatmungsdominierte Atmung und die dient der Entspannung des Beckenbodens. Das heißt, wenn wir ausatmen, quasi bekommt der Bauchraum wieder mehr Platz, weil sich das Zwerchfell nach oben hebt und der Druck auf den Beckenboden ist eben nicht so stark und dadurch kann man besser versuchen, den Beckenboden zu entspannen. Und das ist das, was dann auch bei der Muttermundseröffnung hilft. Also das geht natürlich auch so, aber das ist so der Gedanke hinter der Atmung. Und häufig wird auch, ich glaube, ja, vielleicht eher, wenn die Geburt vorangeschritten ist, hilft es vielen Frauen auch, auf einen Ton auszuatmen. Und da wird vor allem so auf A oder H oder Ja, also diese Töne sozusagen eine lange Ausatmung empfohlen, um eben den Beckenboden dabei auch möglichst locker zu lassen.
Genau, eine andere Methode, die jetzt ja sich ganz schnell auch selber erklärt, aber ist Musik. Also was ihr zur Unterstützung einfach mitbringen könnt. Wir haben leider keine Musikbox im Kreißsaal, aber die Musik, wenn ihr welche habt, kann die eben nochmal zur Wohlfühlatmosphäre beitragen, die sich dann wiederum positiv auswirkt auf den, Hannah hat das vorhin schon mal auch angedeutet, Angst, Spannung, Schmerz, Kreislauf, ja. Also sozusagen einfach, wenn ihr vielleicht eure vertraute Musik hört, dass dann ihr dann weniger in diese Ängste und Anspannung reingeht und die halt dann wiederum das Schmerzempfinden beeinflussen können.
Ja, und das ist, ich glaube, ich habe schon wirklich viel schöne Musik auch im Kreißsaal gehört. Und auch da kann ich immer nur nochmal sagen, bringt gerne eure eigene Box mit. Wir haben eine Box, aber die ist auch nicht immer verfügbar. Die ist manchmal auch irgendwie kaputt oder nicht geladen. Also bringt da gerne was mit. Wenn ihr was habt, ich glaube, unsere Kollegin Hanna hatte da auch schon. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Nächster Punkt ist Wärme, und zwar ein Wärmekissen, würde ich erstmal sagen. Das haben wir nämlich bei uns im Kreißsaal auch. Und das hat so ein bisschen so einen kleinen Badewanneneffekt. Vielleicht sagt Caro da gleich
ja, mini. Trotzdem für Frauen, die auch vielleicht nicht so gerne in die Badewanne wollen, ja, aber trotzdem Wärme haben wollen, ist es eine super gute Alternative und kann auch nach Bedarf von uns immer wieder in die Mikrowelle geschoben werden, um es wieder zu neu aufzuwärmen.
Genau, das kann man ganz gut einfach so mitgeben, in den CTG-Gurt reinstopfen, ja, da muss man das nicht die ganze Zeit, ja, halten. Ja.
Genau, und führt eben auch zur Entspannung. Und das ist eben gerade auch was, ne, da kann man schon mal im Vorhinein, wie Hanna schon auch meinte, überlegen, ob Wärme eher etwas ist, was gut tut. Aber ich finde, ein Wärmekissen ist so niedrigschwellig, das kann man wirklich
einfach ausprobieren.
Und dann im Endeffekt, wenn das halt doof ist, legt man es wieder weg. Genauso ist es ja auch mit der Badewanne, die auch Wärme spendet, wenn man den kleinen Zeh reinhält und merkt, okay, nee, fühle ich jetzt gar nicht mehr plötzlich, ist das ja auch total in Ordnung. Und da haben wir absolutes Verständnis für.
Ja, genau. Die Badewanne kann also auch so einen positiven Einfluss auf diesen Angst-, Spannungs-, Schmerzkreislauf haben, den Caro eben schon angesprochen hat. Und das wird schon auch relativ lange von Hebammen genutzt, habe ich gelesen. Also, dass das schon so eine Methode ist, die sehr lange existiert, um eben den Wehenschmerz etwas erträglicher zu machen. Und wir können uns das alle gut vorstellen, dass die Temperatur des Wassers natürlich, die von uns auch kontrolliert wird, bevor ihr in die Wanne steigt, einfach ja wohltuend sein kann. Nicht jedem gefällt das, aber ist eben häufig so, dass das als sehr angenehm empfunden wird. Und der Wasserdruck beziehungsweise auch die Auftriebskraft des Wassers kann für Entspannung und Erleichterung sorgen. Also ich hatte das neulich gerade erst, da ist eine Frau aus der Wanne gestiegen und meinte dann, oh, jetzt ist der Bauch plötzlich wieder so schwer.
Ja,
also
ja.
Genau, ich glaube, da war so ein erleichternder Effekt im Wasser durch die Auftriebskraft schon deutlich zu spüren für diese Frau. Und eine Badewanne kann dadurch auch durch diese Entspannung einen positiven Effekt auf die Eröffnung, die Muttermundseröffnung haben. Und ich glaube, da kommt es auch immer auf den Versuch drauf an. Wir sind auch nicht sauer, wenn ihr 5 Minuten in der Wanne sitzt und es dann unangenehm findet.
Nee, gar nicht. Und natürlich kann in der Badewanne auch euer Baby zur Welt kommen. Ne, da gibt es auch nochmal Kriterien, die eben einfach erfüllt sein müssen, wo wir natürlich einfach als Hebammen drauf aufpassen, dass die alle erfüllt sind.
Ja.
Natürlich, um ein Beispiel zu nennen, wenn natürlich die Herztöne auffällig sind eures Kindes, ist die Badewanne nicht der richtige Ort für eine Wassergeburt. Aber das artet jetzt zu sehr aus, das jetzt alles bis ins kleinste Detail zu erläutern. Da könnt ihr einfach auf uns vertrauen, dass wir euch die Wanne natürlich für die Geburt nur dann vorschlagen, wenn das auch sozusagen vertretbar ist.
Möglich ist, genau. Wir haben dann natürlich auch die Möglichkeit, im Wasser ein CTG zu schreiben. Das CTG ist kabellos, das darf nass werden, das wird einfach unter den CTG-Gurt mitgesteckt, das ist dann auch kein Problem. Also haben wir euer Baby auch gut im Blick, falls es denn gerne im Wasser zur Welt kommen möchte. Und ansonsten, ja, es ist gut, wenn, glaube ich, eine Begleitperson dabei ist, ja, weil man dann im Wasser doch auch unerwartet mal vielleicht Kreislaufprobleme bekommen kann, so ein bisschen Schwindel. Ja, geht mir zumindest so, wenn ich zu lange in der heißen Badewanne liege, dass mir ein bisschen duselig wird. Und genau, stellt euch was zu trinken dazu. Und ja, dann gilt es. Oder was möchtest du noch sagen?
Ja, ich würde noch sagen, dass ganz oft die Frage auch ist, ob man mit venösem Zugang auch in die Badewanne gehen kann.
Stimmt.
Und das ist erlaubt.
Mhm.
Also da braucht ihr jetzt nicht denken, nur weil ihr den irgendwie habt, aus welchen Gründen auch immer. Ne, ist bei uns einfach auch irgendwann unter Geburt, dass wir den legen, natürlich nur nach Einverständnis und so weiter. Und im hebammengeleiteten Kreißsaal ist es auch nochmal anders und so weiter. Aber solltet ihr einen haben, beispielsweise für ein Antibiotikum oder so, spricht da nichts dagegen, auch in die Wanne mit dem Zugang zu gehen.
Ja, der soll euch nicht stören, der darf nass werden und wir machen zur Not das Pflaster und den Verband einmal trocken.
Natürlich.
Ja, der nächste Punkt ist die Massage. Und ich glaube, wir können uns das alle gut vorstellen, aber eine Massage kann Nähe und Geborgenheit vermitteln, gerade vielleicht auch, wenn sie von der Begleitperson kommen, vom Partner, von der Partnerin, von der Mama, einer besten Freundin oder so, und könnte dann auch zur verminderten Stressreaktion beitragen. Also wenn die Geburt eben in vollem Gange ist und man eben auch ein Schmerzempfinden hat, dann kann man durch die Geborgenheit vielleicht auch sich ein bisschen mehr fallen lassen und hat einfach nicht mehr so, ja, es wirkt nicht mehr so gestresst und das kann dann auch zur verminderten Schmerzwahrnehmung führen, kann aber ganz wichtig auch zu sagen, als unangenehm empfunden werden. Ich finde, das ist auch etwas, was man echt ausprobieren muss.
Ja.
Und ich habe auch schon oft Kreuzbeinmassagen angeboten und dann für zwei Wehen gemacht oder der Partner hat das dann übernommen und danach war es, ja, hat dann vielleicht nicht mehr so gepasst oder hilft nur in einer bestimmten Geburtsphase und danach nicht mehr. Das muss man ausprobieren.
Total, genau. Und das ist aber auch was, was ihr zu Hause auch schon mal üben könnt, was vielleicht ein schönes Ritual auch sein kann für die Geburtsvorbereitung und die Einstimmung auf die Geburt oder gerade so, wenn man die ersten Wehen dann natürlich, je nachdem, ne, vielleicht wenn der Geburtsbeginn eben zu Hause stattfindet und es nicht irgendwie unter Einleitung oder so ist, dann noch zu Hause eben ist und dann kann man sich nochmal gemütlich machen und schon mal so ein bisschen sich nochmal mit den ersten Wehen auch so reinfuchsen, was da angenehm sein kann oder eben nicht.
Ja, genau. Und die Schwangere gibt auf jeden Fall Kommandos. Ich sage immer, ihr dürft der massierenden Person immer ganz klar auch sagen, weiter rechts, weiter links oder ein bisschen mehr hier oder da oder lieber noch ein bisschen kräftiger, nicht so kräftig. Also da, genau, ist euch niemand böse, wenn ihr da einfach ganz klar sagt, was euch gut tut.
Genau, bewährt hat sich so ein bisschen in der Wehe sozusagen auch so Gegendruck zu erzeugen gegen das Kreuzbein und außerhalb der Wehe dann wieder zu massieren oder auch Beckendruck von außen insgesamt. Ja, aber das können wir euch auch, wie gesagt, dann zeigen und das schaut man dann, was individuell für die Gebärende gut ist. Was euch auch in der Wehenarbeit helfen kann, ist Bewegung.
Ja, die kann, wie alles andere auch schon, was wir angesprochen haben, als sehr unterschiedlich angenehm empfunden werden. Und auch da finde ich es wichtig, vielleicht einfach auszuprobieren und dann einfach währenddessen herauszufinden, was hilft und was nicht. Und man kann sagen, dass aufrechte Geburtspositionen, aber vielleicht auch schon aufrechte Positionen im Verlauf, also während der Eröffnungsphase, die führen zu einer Art leichter Streckung des Geburtsweges sozusagen und damit dann auch zu mehr Beweglichkeit im Becken. Und es gibt so unterschiedliche Beckendurchmesser, da gehen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf ein, aber die kann man eben durch Bewegung im Becken auch so ein bisschen beeinflussen und mal größer und mal kleiner. Da geht es jetzt nicht um mehrere Zentimeter, aber eher so um Millimeter, die manchmal aber schon auch helfen können. genau, diese Beckendurchmesser eben zu erweitern und das Tiefertreten des Köpfchens oder auch die Eröffnung des Muttermundes eben zu fördern. Und was natürlich dabei auch hilft, ist die Schwerkraft. Also ist ja
ganz klar,
dass die Schwerkraft dann eben auch das Tiefertreten befördert. Und ja.
Was ich da noch wichtig finde, auch zu sagen, ist, dass so Bewegung super, ne, und auch viel Bewegung gut ist unter Geburt, aber es auch, finde ich, für mich immer so ein bisschen die Mischung ist, auch
Absolut.
Aus Bewegung und Entspannung und es auch okay ist, wenn ihr einfach nur auf der Seite liegen wollt und einfach auch keine Energie mehr habt oder man halt sagt, okay, jetzt PDA gerade gelegt oder was auch immer oder ihr einfach auch ohne PDA euch mal kurz einen Moment hinlegen wollt und dann sagt man, okay, in einer Stunde, dann macht man nochmal aktiver und so weiter da. Das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie, dass es gut und schlecht bewertet wird in dem Sinne, die Person, die die Geburt am längsten immer an der aufrechten Position war oder so, die kriegt irgendwie einen Pokal. Das ist immer ganz auf die Geburtsphase und Situation abhängig. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass Bewegung, wie Hannah gerade schon meinte, die Geburt auf jeden Fall fördert.
Ja, aber es ist genau, wie du eben schon gesagt hast, ne, das ist häufig so, dass Frauen das gehört haben und es ist wichtig, dass das jetzt hier nicht bei euch so hängen bleibt, dass Frauen eben gehört haben, dass Bewegung unter der Geburt so das Beste ist und dann zu uns in den Kreißsaal kommen und wir sind vielleicht noch in der frühen Eröffnungsphase und die sagen, ich war schon ganz viel spazieren und jetzt muss ich nochmal spazieren gehen und was kann ich denn jetzt noch machen, damit es besser vorangeht und soll ich noch Treppen steigen gehen oder so? Und dann sage ich auch ganz oft, was brauchst du denn jetzt? Also es ist wirklich total in Ordnung, sich jetzt auch mal hinzulegen und der Körper kann auch nicht die ganze Zeit Treppen laufen oder große Runden spazieren gehen, sondern es ist, ja, ich würde sagen, die gute Mischung. Und da muss man sich auch mal eine halbe Stunde hinlegen und in den vielen Pausen die Augen zu machen.
Ja.
Das ist mindestens genauso wichtig.
Ja.
Ja, genau, was bei aufrechter Position, was ihr da vielleicht noch merkt, ist, dass ihr besser Luft bekommt. Bei manchen ist das so, es ist nicht bei allen so, es ist auch nur minimal mehr Lungenvolumen, was man dann mehr zur Verfügung hat, aber das ja fühlt man ja vielleicht auch so schon, wenn der Bauch noch kleiner ist oder im nicht schwangeren Zustand. Und was ich finde, was auch häufig als angenehm empfunden wird, sind so vorne übergebeugte Positionen. Also wenn man sich mal auf einer Tischkante abstützt und so ein bisschen den Oberkörper nach vorne beugt und vielleicht aber auch bei ganz vielen Wehen in die tiefe Knie-Ellenbogenlage geht, dass sozusagen der Oberkörper, die Schultern tiefer sind als das Gesäß und dadurch das Baby so ein bisschen, ja, bildhaft gesprochen wieder zurückrutscht und den Druck vom Muttermund nimmt und dadurch die Schwerkraft quasi andersherum arbeitet und einfach mal für ein bisschen Entlastung zu sorgen.
Genau, man kann die Schwerkraft nämlich auch
andersrum nutzen.
Andersrum nutzen in der Geburtshilfe, wenn man es braucht und
Genau, was ich glaube. Noch wichtig finde, vielleicht für einen Tipp in der Schwangerschaft oder gerade in den letzten Wochen, nicht so viel platt auf dem Rücken zu liegen, sondern vielleicht eher die Seitenlage zu bevorzugen. Genau, das lässt sich dazu sagen. Manche können auch gar nicht mehr so gut auf dem Rücken liegen, weil ihnen dann schwindelig wird. Aber genau. Ja, ich glaube, mehr dazu gibt es dann auch in der Folge von Geburtspositionen noch.
Ja,
würde ich sagen.
Genau, die gibt es auch noch.
Ja, kommen wir zu so ein paar unterschiedlichen Methoden oder auch alternativen Arten der Schmerzerleichterung, für die, ich würde sagen, keine nachhaltige Wirkung so wissenschaftlich auch beschrieben ist, die man aber durchaus auf jeden Fall ausprobieren kann. Und magst du dazu was sagen?
Genau, das ist zum einen Aromapflege, also Düfte, die ihr entweder mitbringen könnt, wenn ihr einen Duft habt, der, wo ihr einfach wisst, oh, der tut mir super gut, aber wir eben, also braucht ihr nicht, wir haben Düfte auch da. Das kann einfach nochmal sich auch positiv auf diesen Kreislauf auswirken, den ich gerade auch schon angesprochen hatte. Einfach, dass man einen vertrauten Duft hat und dadurch vielleicht dann etwas weniger in diese Anspannung reingeht. Dann gibt es auch noch Hypnose oder Meditation, was auch total gut ist und für einige Frauen der richtige Weg auch sein kann, mit dem Wehenschmerz umzugehen. Da gibt es mittlerweile auf dem Markt auch schon einige Anbieterinnen, wie auch immer, die sich das auch sozusagen
auf die Fahne schreiben,
oder die extra auch für Geburt Konzepte entwickelt haben zur Meditation beziehungsweise oder auch Hypnose.
Ja.
Genau. Das noch dazu zu sagen, ne, das kann super sein. Das ist auf jeden Fall auch was, was sich lohnt, in der Schwangerschaft auch schon einfach zu üben. Das ist ganz, ganz wichtig, da früh anzufangen, weil natürlich das unter Schmerzen, sag ich mal, in einer Ausnahmesituation abrufen zu können, das erfordert auch einiges an Übung. Ne? Und dann gibt es noch Akupunktur und Akupressur.
Ja.
Da braucht man, um das als Hebamme sozusagen dann auch zur Verfügung stellen zu können, eine extra Ausbildung. Einige Kolleginnen von uns haben die.
Ja. Und es sind meist ist auch eine im Dienst, die das kann, aber man kann auch Termine machen. Ich glaube, unsere Kollegin Petra bietet dazu extra was an. Da könnt ihr mal auf der Website gucken, da kann man auch Termine machen. Und genau, jetzt wollen wir
nur ganz kurz Akupunktur zur Geburtsvorbereitung an, jetzt nicht, also man könnte sie sicher auch hinzuziehen, irgendwie, wenn man unter Geburt da
und sie gerade da ist.
was braucht und sie gerade da ist, genau. Aber genau, vor allen Dingen geht es bei ihr um die
geburtsvorbereitende Akupunktur.
Das ist der Moment, wo man, wenn man das haben will, einen Termin mit ihr ausmachen kann.
Genau, wichtig. was wir nicht unterschlagen wollen, was wir kurz ansprechen wollen, ist die Homöopathie. Und zwar haben wir auch viel davon da, also sowohl Globuli als auch andere homöopathische Mittel. Und genau, das hilft manchen Frauen hilft es gar nicht. Genau, Homöopathie ist nicht evidenzbasiert, aber ich glaube, ja, kann man ergänzend auf jeden Fall versuchen, wenn man das möchte.
Kommt auch drauf an. Immer, ich frage die Frauen auch immer so ein bisschen, wie ihre Einstellung zu Homöopathie einfach ist. Und wenn aber eine Frau sagt, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht,
total,
ist das wirklich auch gut was man noch ergänzend dazu nehmen kann.
Genau. Ja. Ja, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, und zwar die 1:1-Betreuung. Und die steht so auch in unserer Leitlinie mit drin. Und zwar bedeutet das, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt unter der Geburt eine Hebamme natürlich angemessen beziehungsweise im Schichtmodell wechselt diese Hebamme dann sicherlich auch mal, wenn ihr Dienst vorbei ist. Dann kommt eben von der Frühdiensthebamme danach die Spätdiensthebamme. Aber das bedeutet, dass eine Hebamme eben für die Frau da ist und sie begleitet und intensiv begleitet. Und diese 1:1-Betreuung verbessert nachweislich tatsächlich auch den Geburtsverlauf und senkt die Interventionsrate. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie eingegriffen werden muss in die Geburt. Ich meine, wir können auch keine Situation vorhersehen oder wir können nicht alle Situationen beeinflussen. Aber ja, genau, das kann auf jeden Fall auch zu einem niedrigeren Stresslevel führen. Und ich denke, es ist einfach schön zu wissen, wer da ist, dass jemand möglichst lange dabei ist und da ist. Und genau.
Genau, ist dann sozusagen, wirkt sich dann positiv auch aus, eben auf den Schmerzmittelbedarf.
Genau.
Genau.
Ja.
Also, ja.
Ja, jetzt haben wir quasi einen kleinen thematischen Bruch, weil wir von den nicht-medikamentösen alternativen Möglichkeiten der Schmerzerleichterung rübergehen zu den Medikamenten, die wir so haben. Und da wollen wir einmal was ganz Grundsätzliches vorwegstellen. Und zwar ist es absolut nicht schlimm, wenn man ein Schmerzmittel braucht. Also viele Frauen nehmen sich das, glaube ich, vor, einfach das irgendwie auch ohne Schmerzmittel durchstehen zu wollen, zu schaffen. Und ich finde das ganz wichtig, dass man, ne, das, man kann das nicht vorhersehen, man weiß nicht, wie sich Wehen vorher anfühlen, man hat vielleicht schon viel gehört, aber man kann das eben erst wissen, wenn man selber Wehen hat und wenn man unter der Geburt ist und wenn man sich dann eben doch spontan dafür entscheidet, ein Schmerzmittel zu nehmen, ist das absolut nichts Schlimmes. Dafür gibt es das und ich finde, davon darf man sich auch frei machen, da irgendwie, man muss niemandem was beweisen.
Nein. Unter Geburt auf, also wirklich auf gar keinen Fall, das ist absolut der falsche Zeitpunkt für irgendwie einen Konkurrenzgedanken oder Wettkampfgedanken. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, einfach auch sensibel zu sein, wenn ihr auch Geburtsgeschichten aus eurem Freundinnenkreise hört oder auch eure eigene dann erzählt, dass ja, da halt nicht ein Zweiklassenprinzip gefahren wird oder Dreiklassenprinzip aus Sektio, PDA ohne Schmerzmittel. Das ist totaler Quatsch. Jede Geburt ist gleich viel wert und jede Frau ist krass, wenn sie ein Kind auf die Welt bringt, auf welchem Wege auch immer.
Ja, das ist...
Und mit welchen Schmerzmitteln auch immer. Es ist komplett egal. Ihr dürft euch das nehmen, was sich für euch in dem Moment richtig anfühlt. Und wir stehen euch da beratend zur Seite, um mit euch jeweils das richtige Schmerzmittel für euch in der jeweiligen Geburtsphase eben auszusuchen.
Punkt. Sehr gut. Hätte ich nicht besser sagen können. Ja. Jede Hebamme wird euch über die Möglichkeiten der Schmerzerleichterung durch Medikamente informieren und es findet auch vor jeder Medikamentengabe eine kurze Aufklärung statt über, ja, was macht das Medikament jetzt, was ist das richtige Medikament für die Situation, für die Phase, vielleicht warum ist ein Medikament gerade nicht so sinnvoll im Vergleich zu einem anderen und ja, da dürft ihr aber auch immer einfach nachfragen, also manchmal ist man auch irgendwie, fährt man gerade irgendwie an dem vorbei, was man eigentlich sagen möchte und dann dürft ihr da auch nochmal nachhaken und sagen, ich habe aber gehört, könnte ich nicht das und das haben oder was habt ihr alternativ, also da bitte einfach offensiv auch ansprechen, aber jede unserer Kolleginnen klärt darüber auf und weiß über alles Bescheid. Ja, dann möchtest du vielleicht anfangen mit dem ersten Medikament?
Klar, sehr gerne. Genau, das erste Medikament werde ich jetzt nur ganz kurz erläutern, einfach weil es auch viele, glaube ich, schon kennen aus dem Gebrauch.
Ja.
Das Buscopan, das haben wir in unterschiedlichen Formen als Dragees, Zäpfchen und auch als venöse Gabe sozusagen. Vorrätig. Das ist ein Medikament, was einfach eine krampflösende Wirkung hat und insofern auch gut ist, um die krampfartigen Schmerzen in der frühen Eröffnungsphase oder in der Latenzphase etwas zu lindern. Wie jedes Medikament hat es auch Nebenwirkungen. Das häufigste, was wir beobachten, ist so nach venöser Gabe, dass das Herz etwas schneller schlägt von der Mutter oder ja, ganz selten mal irgendwie sowas wie Sehstörung, so Hitzewallung oder so. Aber das ist sehr, sehr, sehr selten. Genau, das, wie gesagt, das häufigste ist so ein bisschen dieses, dass das Herz schneller schlägt. Ja, genau. Aber es ist ein super Medikament einfach für die ersten, für die Latenzphase, wenn man da etwas braucht. Und das geben wir eben auch oft oder haben wir auch vorrätig in Kombination mit Paracetamol. Paracetamol ist das Schmerzmittel der Wahl in der Schwangerschaft. Das gibt man bei leichten bis moderaten Schmerzen. Und ja, natürlich fragen wir vorher Allergien und so weiter alles ab und wir geben das nur, wenn wir das eben auch vertreten können und mit euch vorher besprochen haben. Aber Paracetamol, gerade auch in Kombi mit dieser entkrampfenden Buscopan-Wirkung und der schmerzlindernden Paracetamol-Wirkung, ist das eben oft einfach eine gute Sache, wenn man erstmal was Leichtes ausprobieren möchte an Schmerzmitteln.
Ja, und wenn wir dann eine Stufe höher gehen, also wenn ihr dann etwas braucht, was doch stärker ist gegen Schmerzen, dann landen wir bei Meptid oder auch Meptazinol, das ist der Wirkstoff und das geben wir in Kombination mit Womex und da sage ich gleich was zu, also jetzt erstmal zum Meptid, das ist eben ein starkes Schmerzmittel und das geben wir tatsächlich nur, wenn der Muttermund Ja, also bis der Muttermund 5 Zentimeter geöffnet ist, nicht mehr danach, weil es eben tatsächlich ja manchmal eine atemdämpfende Wirkung beim Säugling machen kann, also dass die so ein bisschen müde dadurch werden. Das Medikament hat bei euch die Wirkung, dass es eben vielleicht auch ein bisschen schwindelig macht, dass es Übelkeit macht, dass man sich so ein bisschen fühlt, als hätte man ein Glas Rotwein oder sowas getrunken. Ich glaube, so klären auch einige von uns manchmal auf, um die Wirkung zu beschreiben im Vorhinein. Und diese schwindelige Müdigkeitswirkung, das ist eben so, als würde das Baby auch einen Schluck davon nehmen. Und genau, deswegen geben wir das nur, bis der Muttermund 5 Zentimeter ist, damit in der Zeit danach, die die Geburt noch dauert, das Medikament wieder abgebaut werden kann. Und ja, ich habe noch nie ein Baby erlebt, was davon müde oder schwindelig war. Aber genau, das wird eben so beschrieben. Deswegen ist es wichtig, einmal zu sagen, wir geben das Medikament gewichtsadaptiert, das wollte ich sagen, das war das Wort. Es kann alle 4 Stunden wiederholt werden und es ist tatsächlich unter den stärkeren Schmerzmitteln unter Geburt das Mittel der Wahl. Also es gibt noch andere, da werden ähnliche Wirkungen beschrieben. Meptid ist da noch so das, was am besten verträglich ist und deswegen ist das das Mittel der Wahl und wir geben das auch bei uns.
Ja, man kann vorher nochmal überlegen, ob man einfach dieses Düseligkeitsgefühl, ob das was ist, was womit man umgehen kann,
ja,
oder ob einem das große Angst macht. Das, ja, finde ich noch wichtig.
Ja, manche finden das auch unangenehm. Kann ich auch gut verstehen.
Ja, genau.
Ja, die Kombination ist dann mit Womex wichtig, eben wegen dieser Übelkeitsgeschichte beim Meptid. Also Womex kennen vielleicht einige vom Reisen. Ich nehme das gerne, wenn ich fliege oder so. Ich fliege nicht so gerne, dann wird mir schön, genau, da wird mir schnell schlecht. Deswegen nehme ich dann Womex. Und genau, Womex hat eine Anti-Übelkeitswirkung. Genau. Also macht auch ein bisschen müde, genauso wie Meptid. Aber das ist dann eben, spielt so ein bisschen gegen die Wirkung vom Meptid. Ja, sodass einem möglichst nicht schlecht wird. Als nächstes, muss ich gerade mal gucken, haben wir Lachgas mitgebracht.
Ja, genau, Lachgas. Erstmal so zum Timing, wann kann Lachgas zum Einsatz kommen? Das ist vor allen Dingen etwas, wenn die Geburt schon weiter fortgeschritten ist, es vielleicht auch schon Richtung Ende der Geburt geht oder eben auch zur Überbrückung, wenn man zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen, wir bemühen uns alle, dass die Anästhesie sehr zeitnah da ist, wenn ihr eine PDA wünscht, aber sollte das eben aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, dann kann man Lachgas auch nochmal so für die Minuten der Überbrückung einsetzen. Das atmet man über eine Maske, die man sich selber hält, um das eben auch selber gut regulieren zu können, aufs Gesicht, atmet ein, einen tiefen Atemzug, wie man auch vorher schon geatmet hat, und atmet wieder in diese Maske auch zurück aus. Und ja, es kann so ein bisschen Schwindel, Düseligkeitsgefühl und so weiter machen. Aber der Vorteil ist eben, wenn man die Maske weglegt, ist das auch wieder nach einer Minute eben aus dem,
genau,
Körpersystem eben raus. Also ihr braucht da keine Sorge haben, dass ihr die ganze Geburt dann Schwindel habt oder so, nur weil euch das eben schwindelig macht. Das ist total schnell abgebaut und
kommt schnell an, geht schnell wieder.
Ja.
Das ist, glaube ich, so das Positive auch vom Lachgas. Wir schreiben währenddessen die ganze Zeit CTG. Das muss man dazu sagen, genauso wie bei der PDA. Und ja, du hast es eben auch schon angesprochen. Ich würde sagen, wir leiten doch einfach über zu unserem nächsten Thema, was vielleicht auch viele interessiert. Und zwar die PDA.
Ja, die PDA ist der Goldstandard in der geburtshilflichen Analgesie. Sprich, das ist das Schmerzmittel,
genau,
was die beste Wirkung hat und die meisten Schmerzen wegnimmt. Genau. Und was die PDA überhaupt ist, also die PDA ist eine Abkürzung, von der wir immer sprechen, die heißt Periduralanästhesie. Und das ist eine rückenmarksnahe, ein Katheter, der eingeführt wird, nicht ins Rückenmark. Es kommt keine Spritze ins Rückenmark. Das ist ganz, ganz viel vertreten, diese Vorstellung einfach davon. Und über diesen Katheter, der in rückenmarksnah eben eingelegt wird, ne, also es ist tatsächlich so, ihr kriegt einen Katheter in den Rücken hinein. Das ist, natürlich läuft das,
also ein Katheter
wird das in den Rücken sozusagen eingeführt.
aber eben nicht bis ins Rückenmark.
Ein Katheter ist ein ganz, kleiner ganz Schlauch. Kleiner, dünner Schlauch.
Genau. Und darüber kann man eben Schmerzmittel geben. So, das ist die PDA. Und
die PDA ja. reduziert dann eben, weil sie liegt auf einer bestimmten Höhe im Rücken. Das kann die Anästhesistin vielleicht nachher genau. besser erklären.
Das kommt im Interview.
Aber die reduziert dadurch eben Wehenschmerz, aber vielleicht auch ein bisschen das Gespür für die Blase. Dazu gleich mehr.
Ja. Eigentlich jetzt mehr, ne?
Mhm. Ja, machen genau. wir jetzt mehr.
Also, jetzt mehr dazu. Genau, die reduziert das Gespür für die Harnblase, also einfach, dass man unter Umständen mit der PDA Probleme haben kann, diese effektiv zu entleeren. Manchmal ist das so, dass die Frauen das nur schaffen, so nur so ein paar Tropfen und so weiter. Also die Ansteuerung ist einfach schwierig, der Harnblasenentleerung. Und deshalb kann es unter Umständen sein, dass wir euch empfehlen, dass wir also unter Geburt die Blase von uns geleert wird mittels eines kleinen Schläuchchens, der in die Blase kommt, ein Katheter, der punktuell eingeführt wird, direkt wieder rausgenommen wird, die Blase entleert wird. Das ist nichts, was drin bleibt.
Das tut auch in der Regel nicht weh. Manchmal drückt ja das PDA. Ein bisschen. Ihr habt ja die PDA. Genau. Und das Gefühl für Wasserlassen kommt auch nach der Geburt wieder. Also die PDA nimmt auch an Wirkung wieder ab, spätestens nach der Geburt. Meist schon ja gegen Ende hin.
Ja, das ist ganz unterschiedlich.
Unterschiedlich
ne?
dosiert, das, also, genau,
das
regeln wir
kommt
auch dann
ja auch
mit
darauf
euch.
An, wie schnell dann die Geburt ist, wann die letzte Gabe von diesem Schmerzmittel war über den Katheter und so weiter. Das, ja, genau. Was eben auch sein kann, ist mit der PDA, dass die Wehen an Effektivität verlieren. Einfach, ja, das ist das einzige Schmerzmittel, was sich in dem Sinne auf die Wehen auswirkt. Das ist auch ganz wichtig. Das ist sozusagen ein Nachteil der PDA. Wir gehen gleich nochmal auf die Vorteile ein. Es kann nur einfach sein, mit einer PDA habt ihr ein höheres Risiko oder eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass man einen Wehentropf unter Geburt ja. braucht, um die Weheneffektivität wieder zu fördern. Und da ist aber auch ganz wichtig zu sagen, ne, ihr habt die PDA als Schmerzerleichterung, also ihr habt da nicht plötzlich wieder mehr Schmerzen, nur weil wir einen Wehentropf anfangen oder genau. euch das empfehlen, mit euch besprechen. Manchmal braucht man ihn auch überhaupt nicht. Es heißt nicht, mit PDA muss man, aber die Studien sagen eben einfach und auch unsere Erfahrung sagt, dass die Wahrscheinlichkeit einfach mit einer PDA höher ist, einen Wehentropf sozusagen unter Geburt irgendwann mal zu haben. Manchmal genau. braucht man ihn auch erst kurz vor Ende. Wie gesagt, manchmal auch gar nicht, ganz individuell.
Und das ist auch etwas, worüber wir vorher immer einmal aufklären. Also das sagt eigentlich jede Hebamme, sagt euch das einmal vorher. Das ist nicht, weil wir Angst machen wollen. Das ist nur einfach, es geht darum, dass nicht, wenn ihr mit der PDA, also wenn ihr eine PDA habt und dann kommt eine Kollegin und sagt, so, wir, ne, das mit den Wehen sieht so und so aus, wir haben jetzt alles versucht, um die wieder ein bisschen anzukurbeln. Wir würden mit einem Wehentropf starten wollen, dass ihr nicht aus allen Wolken fallt, sondern das schon mal gehört habt.
Ja.
Eine PDA kann man natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit bekommen. Also die Anästhesie ist rund um die Uhr bei uns im Haus. Und was ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist, dass die PDA nicht bedeutet, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Also man soll sich mit der PDA weiterhin bewegen. Manchmal sind die Beine ein bisschen schwächer, also
so wackelpudding.
Ja, so ein bisschen wackelpudding-mäßig, wenn man das erste Mal aufsteht. Deswegen das auch nur in Begleitung. Aber ja, man kann stehen, man kann laufen, man kann alle möglichen Geburtspositionen einnehmen. Das ist auch ganz wichtig. Natürlich, nachdem man sich mal eine Runde ausgeruht hat. Ja, genau, das ist auch eine Frage, die sehr oft kommt. Dann gibt es Situationen, in denen aus geburtshilflicher Sicht eine PDA auch sinnvoll ist. Und da haben wir das schon gesagt? Also natürlich euer Wunsch, ne? Der steht immer an allererster Stelle. Ihr wünscht euch eine PDA, ihr seid vielleicht übermüdet, habt die letzten zwei Nächte nicht richtig geschlafen, seid einfach erschöpft und kein Körper, der erschöpft ist und keine Kraft mehr hat, hat die Kapazität für eine Geburt. Also es ist dann auch sinnvoll, vielleicht durch eine PDA etwas Kraft zu schöpfen.
Die kann manchmal wirklich Wunder wirken.
Die kann manchmal wirklich Wunder wirken. Also das ist ja manchmal überraschend, aber schön. Genau, Erschöpfung allgemein, wenn ihr einfach erschöpft seid, ihr dürft euch da jederzeit für entscheiden. Und manche haben auch Angst vor der Geburt. Und das ist auch ein Gefühl, was
ja, absolut in Ordnung ist, wenn ihr so fühlt. Und das ist ganz wichtig, in den Austausch zu gehen, vielleicht auch Ängste mal anzusprechen. Aber wenn ihr dann eben sagt, ich kann mir eine Geburt ohne PDA nicht vorstellen, kommt auch immer mal vor, dann ist es natürlich völlig legitim, deswegen eine PDA zu bekommen. Fehleinstellungen kommen selten vor, kann aber passieren, dass sich die Kinder während der Geburt nicht richtig ins Becken reindrehen. Da kommen wir, glaube ich, nochmal in unserer Folge zu Geburtsmechanik drauf zu sprechen, was die Babys da für eine Bewegung im Becken sozusagen machen und für eine Drehung. Und manchmal machen die das eben nicht ganz richtig. Da muss man durch bestimmte Positionen, die ihr einnehmt, eben unterstützen. Und die sind dann leichter für euch einzunehmen, wenn ihr vielleicht maximale Entspannung im Becken und maximale Schmerzerleichterung habt.
So ist es.
Ja.
Genau. Wann eine PDA nicht empfohlen ist, ist immer eine Abwägungsfrage. Aber so aus unserer Erfahrung heraus, ne, es ist einfach wichtig, dass regelmäßige Wehentätigkeit gegeben ist, also die Wehen nicht nur so alle, ja, 15 Minuten mal eine kleine Kontraktion da ist. Und dann natürlich auch, also was sich positiv schon auch auswirken kann, ist, wenn der Gebärmutterhals, also es gibt den Muttermund und den Gebärmutterhals, der Gebärmutterhals, ihr müsst euch das wie so ein Rollkragenpullover vielleicht vorstellen, und der zieht sich halt zurück. Und wenn er das sozusagen in Gänze getan hat, das ist ein positiver Faktor eben, dass das schon mal durch die Wehen passiert ist, genau, bevor man eine PDA legt.
Ja, das wäre gut, wenn der eben, wir sagen, dazu verstrichen ist, und dann, ja, das ist ein positives Kriterium, wann man dann eine PDA legen kann. Und genau, aber da immer ganz wichtig, wir sind mit euch im Austausch. Ihr müsst uns sagen, was ihr braucht und was ihr möchtet. Und dann erklären wir natürlich alles und beraten
genau,
euch hinsichtlich.
Natürlich sollte jetzt irgendwie da immer noch Gebärmutterhals stehen und ihr seid so am Rande eurer Kräfte, was auch legitim ist, ne, wenn man 1000 Nächte schon nicht geschlafen hat und so weiter und ihr sagt, ich will jetzt einen Kaiserschnitt jetzt auf der Stelle, dann lohnt sich wirklich ganz unabhängig vom Muttermundsbefund und so weiter, erstmal eine PDA auch auszuprobieren. Und das heißt nicht automatisch, dass dann die Geburt nicht weitergeht oder ähnliches, ne?
Ja, dann hat man
nur
auch
weil
manchmal
noch Gebärmutterhals steht. Das schaut man individuell, aber es ist einfach nur eine Richtung, die wir euch hier ja in der Folge so ein bisschen geben.
Genau, das sind
ja. Und dann, was auch wichtig ist zu sagen, weil ja immer wieder die Frage kommt, hat das Auswirkungen auf mein Kind und so weiter. Natürlich ist es so auch bei diesem Schmerzmittel, dass wenn es irgendwelche Auswirkungen aufs Outcome des Kindes hätte, in die negative Richtung, dass die PDA natürlich nicht erlaubt wäre, unter der Geburt einzusetzen.
Genau, also Outcome ist, wie das Baby quasi dann auf die Welt kommt, wie es aussteigt. Genau.
Ja, genau. Also es gibt einfach, dass sie agil sind und eben fit sind und so weiter. Und da hat die PDA keinen negativen Einfluss drauf.
Ja, wir bereiten euch zur PDA immer einmal vor. Also wenn ihr euch das wünscht, dann bekommt ihr ein Hemd von uns, so ein OP-Hemdchen, sehen die eigentlich aus, Krankenhaushemdchen, das ist hinten offen, dass die Anästhesie gut an euren Rücken rankommt. Dann werdet ihr ein bisschen verkabelt mit Blutdruckmessgerät, dann wird euer Puls bzw. eure Sauerstoffsättigung mit einem Clip am Finger kontrolliert. Ihr bekommt eine Sterofundin, also eine Elektrolytinfusion, damit euer Kreislauf nicht absackt, weil der kann manchmal auch ein bisschen abfallen, deswegen auch die Blutdrucküberwachung. Und was habe ich noch vergessen? Eine Haube, um eure Haare zu verstecken, damit der Anästhesist hinten am Rücken steril arbeiten kann.
Genau, ihr sitzt sozusagen auf dem Bett, zur linken oder zur rechten Seite mit den Füßen sozusagen raus, einfach ganz normal auf der Bettkante sitzend. Wir positionieren euch da und helfen euch, die richtige Position zu finden. Das ist natürlich keine super easy peasy, komfortable Position, aber in
es
der Regel
immer geklappt.
Klappt das immer. Und und das ist ja auch nur eine begrenzte Zeit eben für die PDA-Anlage. Das dauert vielleicht so Viertelstunde oder so, je nachdem natürlich auch, wie oft die Wehen sind und so weiter. Aber das in der Regel klappt das total gut und wir sind immer ja auch im Gespräch mit euch, wie es euch geht. Und
ja, wir sind die ganze Zeit da. Wir sind die ganze Zeit da, wir stehen vor euch, wir sind bei euch, wir sind mit euch im Austausch. Und ansonsten würde ich sagen, wer könnte besser über die PDA erzählen als jemand von der Anästhesie, von den Anästhesisten?
Deswegen haben wir auch mit einer Anästhesistin gesprochen. Und
das spielen wir euch jetzt mal ein.
Ja, viel Spaß. So, ja, jetzt sitze ich hier, live aus dem Kreißsaal. Wir sitzen in einem der Vorwehenzimmer. Fabienne Siegler und ich, eine unserer Anästhesistinnen. Und genau, jetzt kommt das versprochene Interview zur PDA. Genau, aus unterschiedlichen Gründen ist die Aufnahme hat sich etwas nach hinten verzögert und deswegen ist die Folge auch leider jetzt erst ein bisschen später da. Aber umso schöner, besser spät als nie. Und ich freue mich ganz doll, dass wir jetzt das Interview machen. Und da, ja, bitte ich dich jetzt, dich einmal vorzustellen.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Dr. Fabienne Siegler. Ich bin hier seit mittlerweile 4 Jahren jetzt auch schon in der Anästhesie tätig und habe natürlich über die Dienste auch immer viel mit dem Kreißsaal auch Kontakt und freue mich jetzt sehr, heute hier sein zu dürfen und mit dir ein bisschen über die Peridualanästhesie zu reden.
Schön. Und ja, gutes Stichwort, erzähl doch mal, was ist denn die PDA überhaupt und wie wirkt die?
Ja, also eine PDA oder Periduralanästhesie ist so eine Form von Regionalanästhesie, bei der über so einen hauchdünnen Katheter hinten am Rücken, der zwischen den Wirbelkörpern gelegt wird und dann kann man kontinuierlich Schmerzmedikamente quasi an die Nerven rangeben. Und der Katheter ist so hauchdünn, dass man ihn aber auch gar nicht spürt, wenn er liegt und hat eben zur Folge, dass dann der Unterkörper schmerzarmer bis zum Teil auch schmerzfrei ist. Und das ist im Prinzip ein gängiges Verfahren, nicht nur in der Geburtshilfe, sondern auch wird auch bei großen Bauchoperationen angewendet und wirkt dann da immer sehr gut. Hat auch, muss man vielleicht noch dazu sagen, gar keinen Einfluss auf das Gefühl in den Beinen oder das Bewusstsein oder in den Muskeln überhaupt, weil die PDA blockiert quasi die Nerven nur temporär, solange das Schmerzmedikament darüber gegeben wird. Und wenn es dann seine Wirkzeit erreicht hat, dann hört es eben quasi auch wieder auf zu wirken. Ja, vielleicht noch kurze Info, was wir da geben quasi.
Super.
Setzt sich aus einem Schmerzmedikament zusammen und einem Lokalanästhetikum. Und das wirkt schon relativ zügig, so nach 15 bis 30 Minuten, nachdem wir es appliziert haben und kann bis zu 2 bis 3 Stunden insgesamt wirken. Und dann ist der Vorteil, dass man natürlich über den Katheter, der liegt, das immer wieder auch geben kann. So lange, bis eben die Geburt vollzogen ist, quasi das Kind da ist. Und was auch gut ist, dass wenn der gut sitzt, dann kann man den theoretisch auch für den Kaiserschnitt verwenden, ohne dass man Patienten nochmal stechen oder pieksen müsste. Und vielleicht da auch nochmal kurz zur Info. Es kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass der ganze Geburtsvorgang schmerzfrei ist, weil natürlich die Wehen unter fortschreitendem Geburtsvorgang natürlich auch immer stärker werden, natürlicherweise einfach. Und da ist natürlich in der Endphase ist dann schon so, dass es dann nicht mehr ganz so gut wirkt, einfach auch von der Lage vom Kind dann. Und da kommt dann unser Katheter auch nicht mehr ganz hin. Aber der Katheter, der liegt vor allem dafür, dass auch die werdenden Mütter quasi, also ihr, einfach auch länger körperliche Kraft habt, um euer Kind da quasi rauszupressen, rauszuholen. Glaube ich, über Risiken hattet ihr, glaube ich, vorher auch schon mal gesprochen. Da wollte ich nur einmal kurz erwähnen, weil es gibt ja für alles gibt's Risiken. Und da natürlich auch, wenn man irgendwo reinpiekst, kann man theoretisch ganz viel verletzen, was da ist. Gefäße, Nerven, Gewebe. Theoretisch kann auch die Wehentätigkeit weniger werden. Da muss man ein bisschen mit einem Wehentropfen nochmal gegensteuern. Das hattet ihr, glaube ich, auch schon erzählt. Und es kann zum Handverhalt kommen, also dass man die Blase nicht komplett entleeren kann. Das ist aber häufig rückläufig, wenn einfach die Wirkung des Medikaments, was da gegeben wird, einfach nachlässt.
Genau.
Genau. Ja, so viel zur Peridualanästhesie meinerseits.
Das war schon total vielseitig. Vielen Dank. Und sag mal, ist das möglich zu jeder Tages- und Nachtzeit?
Auf jeden Fall. Zum Glück. Wir sind ja 24/7 im Haus durch unser Dienstmodell einfach. Und sobald ihr da merkt, dass so ein bisschen die Kraft weniger wird oder ihr an eure Grenzen kommt, ist da einfach schon frühzeitig auch der Kontakt quasi oder der Austausch mit den Hebammen einfach auch wichtig, dass man überlegen kann, ob vielleicht eine PDA eine Hilfestellung wäre. Und ja, wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dann sind wir oft nur einen Anruf entfernt quasi.
Ja.
Und versuchen natürlich auch immer so schnell wie möglich zu kommen. Manchmal dauert das auch ein paar Minuten und das fühlt sich einfach auch länger an. Aber da ist immer schon ganz wichtig, dass auch die Abläufe dann zügig sind, dass es einfach, oder das bekommt ihr von Hebammen auch schon so einen Aufklärungsbogen, wo einfach schon ganz viele hilfreiche Fragen drin stehen. Und das ist für uns auch immer schon mal gut, wenn der schon ausgefüllt ist, wenn dann die Entscheidung getroffen wird. Und ja, da auch vielleicht nochmal der Hinweis, dass natürlich die Hebammen da auch ein ganz gutes Gefühl für haben, wann so ein guter Zeitpunkt wäre. Das heißt, gerne da auch im Austausch einfach schon frühzeitig die Gedanken kommunizieren, dass man vielleicht an eine PDA denkt. Und ja, dann könnt ihr das quasi am besten einschätzen, wann da der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
Super, genau. Ja, das machen wir dann. Besprechen wir einfach immer gemeinsam mit euch, dass ihr gut auf eure Kraftreserven schaut und wir zeigen natürlich euch auch Alternativen auf. Und aber genau, wie gesagt, wie es so schön gesagt wurde, die Anästhesie ist zum Glück nur einen Anruf entfernt und ja, dann kommen sie und kümmern sich darum, dass der Wehenschmerz aufhört, einfacher zu ertragen wird und ihr dann am besten Fall einfach nur noch so ein Druckgefühl spürt, wenn die Wehe da ist. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr das merkt, um dann eben gut am Ende euer Baby gebären zu können. Ja, genau. Und ja, gibt es denn Gründe, wo keine PDA mehr gelegt werden kann? Also abgesehen jetzt davon, nur aus geburtshilflicher Sicht, wenn der Kopf schon sichtbar ist, aber jetzt aus anästhesiologischer Sicht?
Ja, also es gibt natürlich auch da gewisse Kontraindikationen für eine PDA. Das sind zum einen Gerinnungsstörungen, dazu zählen angeborene wie auch erworbene Gerinnungsstörungen oder manchmal sogar auch medikamenteninduzierte Gerinnungsstörungen, wie zum Beispiel durch eine Aspirineinnahme. Oder natürlich auch, wenn von Geburt aus so in der Wirbelsäule so Fehlbildungen bestehen oder wenn die Wirbelsäule ein bisschen verdreht ist, dann haben wir natürlich auch keine Chance, da zwischendurch zu kommen. Das wäre auch so eine Kontraindikation. Aber auch wenn zum Beispiel an der Infektionsstelle, an der Punktionsstelle, wo wir eben hinwollen, das ist, vielleicht kann ich es nochmal kurz erklären, hinten am Rücken quasi, wenn man auf Höhe eine Beckenkämme quasi Richtung Wirbelkörper geht, da ist unsere optimale Position. Und wenn da natürlich irgendwie eine Infektion besteht oder es irgendwie gerötet ist am Gewebe oder allgemein im ganzen Körper eine Infektion besteht, das wäre auch so eine Sache, wo wir dann sagen, dass es vielleicht nicht gut wäre, nochmal was in einen Fremdkörper da reinzulegen. Dann natürlich ganz allem voran auch, wenn Allergien bestehen gegen die Substanzen, die wir da geben möchten. Oder auch, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn natürlich die werdende Mama das gar nicht haben möchte. Das ist, glaube ich, logisch.
Ja, toll.
Genau, das wären so die Sachen, wo eine PDA nicht möglich ist. Aber man merkt schon, es sind, ich sag mal, eigentlich wenige Situationen, wo wir sagen, nee, das geht nicht.
Genau, und ihr kommt ja bei uns auch schon zum Anamnesegespräch, also zum Geburtsanmeldungsgespräch, wo wir einfach auch eure Krankengeschichte ja dann kennenlernen und sollten uns da Auffälligkeiten auffallen, wie ihr auch schon in der Schwangerschaft einen Termin bei der Anästhesie eben vermitteln können, um einfach da, dass ihr da vorstellig werden könnt und beispielsweise bei irgendwelchen Rückenfehlbildungen oder sowas, Wirbelsäulenfehlbildungen, da schon mal geschaut werden kann hinsichtlich PDA, Spinalanästhesie, ob das möglich ist. So, und in den allermeisten Fällen bestehen jetzt ja keine Kontraindikationen, also keine Gründe, die eine PDA für euch ausschließen, dass ihr die bekommen dürft. Und jetzt wollt ihr eine PDA haben, alles ist gut, wir sind im Kreissaal und jetzt, genau, ihr kommt zur Tür herein und ja, was passiert denn dann überhaupt?
Ja, also wenn wir kommen, wir bemühen uns immer, dass wir recht schnell nach dem Anruf kommen können. Manchmal dauert es dann doch noch ein paar Minuten, bis wir da sind. Aber dafür ist dann immer schon mal hilfreich, wenn einfach der Aufklärungsbogen, den ihr am Anfang bekommt, da schon mal ausgefüllt ist, weil da sind viele hilfreiche Fragen für uns drin, damit wir auch alle schon mal ein bisschen einschätzen können. Und genau, das wäre schon mal wichtig. Dann sind ihr ja zu dem Zeitpunkt schon vorbereitet von Hebammen. Das heißt, ihr habt ganz schicke Hüte auf, die wir auch aufhaben und Hemdchen dran. Und dann ist es so, dass wir ja während der PDA-Anlage auch sowohl aufs Baby aufpassen wollen, als auch auf die werdende Mutter. Das heißt, es kommen so ein paar Kabel, wie das CTG natürlich, und dann aber auch so eine Blutdruckmanschette an den Oberarm und so ein Sauerstoffclip an den Finger, damit wir einfach da überprüfen können, dass alles gut ist. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen viel Kabel und so ein bisschen auch doof, aber für uns ist es einfach super hilfreich, wenn wir da einfach eine Überwachung haben.
Und ja auch in eurem Sinne.
Genau. Das ist halb wichtig, genau. Ja, und dann müssen wir nochmal so ein bisschen vorbereiten, bis wir alles parat haben, weil wir es natürlich auch unter sterilen Bedingungen machen wollen. Und das ist uns immer so zweierlei wichtig quasi. Zum einen ist die Mithilfe der werdenden Mutter einfach super wichtig, damit wir auch so zwischen den Wirbelkörper reinkommen. Das erzählen wir immer, das probieren wir auch immer einmal nochmal vorher zusammen aus, damit auch ihr wisst, wie ihr euch quasi hinsetzen sollt. Und dadurch, dass wir nachher hinten am Rücken quasi sitzen und nicht vor euch stehen, ist es auch für uns immer ganz wichtig, dass einfach eine gute Kommunikation stattfindet. Das heißt also, wir werden alles erzählen, Schritt für Schritt, was wir machen und wie der Ablauf ist. Und wir sind immer ganz dankbar, wenn auch dann von euch die Info kommt, wenn zum Beispiel eine Wehe kommt, dass wir einfach kurz dann auch pausieren können und ihr euch einfach auf die Wehe dann auch konzentrieren könnt. Oder wenn sonst irgendwas ist, dann einfach auch immer raus damit, sage ich. Und ja, wenn wir da so hinter euch quasi am Rücken sitzen, dann gibt's natürlich mal einmal einen Piekser. Ich sage mal, das ist ähnlich wie beim Blutabnehmen. Da geben wir dann ein kleines Lokalanästhetikum für die Hautbetäubung rein und danach sollte es nur noch so ein Druckgefühl einfach am Rücken sein. Und genau, da ist halt einfach auch wichtig, dass wir auf eure Mithilfe auch so ein bisschen angewiesen sind und dass das dann alles ganz gut klappt.
Klappt in der Regel aber immer super. Da sind wir auch, ja, immer sehr begeistert von den Frauen, dass sie unter Wehen dann immer noch so in der Position sitzen. Also es ist jetzt auch keine schlimme Position, sondern es ist ein Sitzen an der Bettkante, was wir auch schon beschrieben haben. Aber es ist schon sicher, glaube ich, nicht so ganz einfach. Und genau, das werdet ihr auch hinkriegen.
Auf jeden Fall. Das ist immer, klappt immer super. Und wie gesagt, wir sagen immer alles und probieren es einmal. Und ich glaube, beim kann einmal zusammenfassen, dass man keine Angst haben muss vor der PDA.
Fehler können die Schwangeren nicht machen, oder?
Nee, grundsätzlich nein. Also wie schon gesagt, für uns ist einfach wichtig von der Lagerung her, dass die Mütter einfach an der Bettkante sitzen und so einen Rundrücken machen. Das ist einfach für uns sehr, sehr hilfreich, damit wir zwischen den Wirbelkörper durchkommen und den Katheter dann auch optimal platzieren können. Und genau, das ist das eine. Und das andere ist die Kommunikation einfach und der Austausch zwischen uns und den Müttern, dass wenn irgendwie eine Wehe kommt zum Beispiel, dann einfach kommunizieren, damit wir auch in unserem Prozedere kurz pausieren und die Mütter sich dann auf die Wehe konzentrieren können.
Ja, da sind wir jetzt auch schon fast am Ende angekommen unseres Interviews. Fast, ein paar Fragen gibt's natürlich noch. Nämlich auch die Frage, ne, in der Regel wirken die PDAs, das ist auch ganz wichtig zu sagen, aber natürlich besteht auch immer bei jeder Sache, die man so macht, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ihr vielleicht dann doch nicht ganz so schmerzzufrieden seid, wie ihr gerne wäret, oder die PDA innerhalb der Geburt irgendwie plötzlich wirkt sie dann doch nicht mehr so, wie ihr das von der ersten Gabe oder so gewohnt seid. Da, genau, gibt's denn da Wege, was macht man, wie geht man damit um?
Ja, auch da haben wir Optionen quasi, und zwar die sogenannte Spinalanalgesie. Das ist quasi so, dass man einmalig ein Schmerzmedikament hinten am Rücken reinspritzt und da eben kein Katheter gelegt wird. Und die Spinalanalgesie macht man aber eigentlich eher, wenn der Geburtsvorgang schon deutlich vorangeschritten ist und das Kind quasi eben kurz vor Entbindung ist oder steht. Aber keine Sorge, sollte es doch noch ein bisschen länger dauern, bis euer Kind rauskommen möchte, dann gibt es da auch die Möglichkeit, nach 2 bis 3 Stunden das nochmal zu wiederholen und das Schmerzmedikament quasi hinten reinzuspritzen in den Rücken. Aber es ist halt nichts für Dauer, weil man muss halt jedes Mal pieksen. Wenn es dann doch noch ein bisschen länger geht, ist halt einfach die PDA das Elegantere quasi, wenn man einen Katheter reinlegt und man einfach immer wieder was geben kann.
Ja, sehr schön. Super, das waren jetzt total viele Informationen sicherlich, auch für euch. Ja. ja, aber wir hoffen, dass wir euch einen guten Überblick geben konnten über die PDA und ja. Ihr seid natürlich jederzeit eingeladen, auch Fragen zu stellen, auch wenn ihr hierher kommt und so weiter und da noch was offen geblieben sein sollte. Ja, zögert nicht zu fragen, immer raus damit.
So ist es.
Genau.
Gute
Ja, dann ja, vielen Dank, Fabian, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Wir hatten Glück, kein Telefon hat geklingelt und genau, wir konnten das entspannt jetzt hier machen.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, vielleicht bis bald in unserem Kreissaal.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Jetzt wisst ihr, was wir so an Möglichkeiten der Schmerzerleichterung haben. Und ich finde, es sind einige. Es dürfen in den nächsten Jahren gerne noch neue hinzukommen und erforscht werden. Aber ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Und genau, jetzt ist das ja auch schon unsere 5. Folge gewesen. Also ihr dürft uns gerne eine Bewertung dalassen, wenn ihr möchtet. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge dann auch dabei seid.
Ja, genau. Da dreht sich dann alles um das Thema Geburtspositionen und Geburtsphasen. Wir freuen uns sehr und genau, checkt gerne auch nochmal unsere sozialen Medien aus, also unsere Instagram-Seite und unsere Website natürlich auch, wo ihr nochmal auch findet, wo ihr euch dann anmelden könnt für den Infoabend und auch euren Termin zur Geburtsanmeldung bei uns ausmachen könnt.
Die Instagram-Seite wird, würde ich sagen, wichtig für die nächste Folge. Ihr müsst euch das nicht extra installieren, aber wenn ihr es habt, lohnt sich das. Und genau, warum, hört ihr dann in der nächsten Folge.
So ist es.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Kreißsaal-Podcast aus dem Martin-Luther-Krankenhaus Berlin.